Radio Sai, Deutschland.
Om Sai Ram, liebe Hörerinnen und Hörer. Ein herzliches Willkommen beim Hörfunkprogramm von Radio Sai Global Harmony Deutschland. In der Reihe Lesungen hören Sie heute die vierte Folge von Satya Sai Baba, sein Leben, Satyam, Shivam, Sundaram. Wir bringen Auszüge aus dem zweiten Band dieses Werkes von Professor Kasturi. Diese Sendung legen wir in Liebe und Dankbarkeit. Bhagavan Sri Satya Sai Baba zu Füßen. In der vorangegangenen Lesung hörten wir unter anderem über die Zuwendungen, die Bhagavan Sri Satya Sai Baba Gefangenen zukommen ließ, und von den Wandlungen von Gestrauchelten, die sich dem Gesetz entziehen wollten und die er wieder auf den rechten Weg brachte. Wie Professor Kasturi schreibt, das Grundmetall in Gold zu verwandeln, das ist die Heilungsarbeit, die Baba am liebsten tut. Wo er auch ist, worüber er auch spricht, dies ist im Wesentlichen sein Ziel. Lasst uns zum Beispiel Bhagavan nach Brindavan Whitefield folgen, wo er sich jedes Jahr für einige Wochen aufhielt. Malte Friedrich liest uns heute zum Beispiel einen Brief von Hilda Charlton aus den Vereinigten Staaten von Amerika vor, worin sie über ihre Erlebnisse mit dieser Verwandlungskraft schreibt. Im ersten Band wurde ausführlich über die Identität der beiden Babas, Sai Baba von Shirdi und Sai Baba von Parthi, Satya Sai Baba, berichtet. In der heutigen Lesung berichtet Professor Kasturi, wie Devotees von Shirdi Baba zu Satya Sai Baba fanden. Bevor Malte mit der Lesung beginnt, hören wir das Lied Beloved Baba, Take My Heart.
Thank you. Eine Ruhe erfüllt die Luft, ein unbeschreiblicher Frieden, der nicht gemindert, sondern noch verdeutlicht wird durch Babas Stimme, wenn er etwas singt oder aus ihm die Weisheit aller Zeiten spricht, zu den Bevorzugten, die ihm zuhören dürfen. Als ich um 4 Uhr morgens aufstand und den langen Garten entlang ging, zu dem ausladenden Baum, der sich über das Ende des Pfades breitet, herrschte dort kühle Stille, die eine Flut von Freude in sich barg. Der strahlende Mond beleuchtete den Garten. Stattliche Fichten standen als Silhouette gegen den Himmel und schwere Feigenbäume, die Reihe der Ashokas, das kräftige Rot der Goldmuhurs und die weißen Gardenia-Büsche. Das Standbild Krishnas mitten im Teich weckte in mir die Sehnsucht nach der Flötenmusik von seinen Lippen, die jeden Augenblick ertönen könnte. Meine Arme hoben sich unwillkürlich zur Verehrung von Gottes Herrlichkeit, die mich von allen Seiten umgab. In seinen Vorträgen gestern hatte Baba gesagt, die beste Zeit für die Meditation sei Brahma Muhurtam von 3 bis 6 Uhr morgens. Unter diesen Bäumen im Freien zu meditieren ist ein spiritueller Genuss, denn vielleicht werden wir in der Erinnerung in jene Tage längst vergangener Zeiten zurückversetzt, in denen wir am Gangesufer in den Tälern des Himalaya meditierten. Baba hat uns gesagt, es sei gut, sich an den gleichen Ort, die gleiche Zeit, die gleiche Dauer der Meditation zu gewöhnen. Wenigstens, bis man erst einige Fortschritte macht. Baba hat auch gesagt, die innere Meditation ist nur ein Faktor. Das Ziel muss sein, mit jedem Atemzug Ananda, Glückseligkeit, zu gewinnen, indem man jeden Augenblick mit der Süße seines Namens füllt. Atemübung, Pranayama, von dieser Art, muss zu einem Teil eures ganzen Wesens werden. Nur dann fangt ihr wirklich an zu leben. Heute ist der 1. Januar 1965. Ich denke an Babas Mahnung, nicht irgendeinem Zeitpunkt zu viel Bedeutung beizumessen. Jeder Tag ist Guruvar, nicht nur der Donnerstag, sagt er. Jede Sekunde ist ein neuer Anfang und soll als Gelegenheit gefeiert werden. Das neue Jahr, das an einem bestimmten Tag beginnt, ist nur eine Konvention, eine Schöpfung des beschränkten menschlichen Verstandes, der Gottes Unendlichkeit in kleine Abschnitte zerlegt. Aber ich sehe, dass viele mit duftenden Blütengirlanden in den Bungalow kommen. Der Altar ist zu einem herrlichen Berg von weißrosa, Orangen- und Magenta-Blüten geworden. Baba begann den Tag damit, Süßigkeiten aus der Luft zu nehmen und an alle mit den Worten zu verteilen: Diese Süßigkeiten werden Freude in unser Leben bringen. Er schuf ein kleines Bild mit einer bloßen Handbewegung und gab es an Herrn B. Dann wandte er sich an Frau B. und fragte sie scherzhaft: Eifersüchtig? Er nahm das Bild zurück, legte es in seine rechte Hand und klatschte schnell in die Hände. Sofort waren da 6 Abzüge des gleichen Bildes, eines für jeden von uns, die vor ihm saßen. Während des anschließenden Gesprächs nahm er ein Stück Papier vom Boden, rollte es zu einer Kugel und reichte es Herrn B. Dieser fand in seiner Hand keine Papierkugel, sondern ein Stück Süßigkeit, die anscheinend die von ihm bevorzugte Sorte war. In gleicher Weise formte er einen weiteren Papierball für die Ehefrau, die ebenfalls bei der Berührung mit ihrer Hand ein Stück Süßigkeit erhielt. Diese kleinen Überraschungen, wie er sie nannte, fanden ihren Höhepunkt im Wunder des Om. Eine Verehrerin war aus Madras gekommen und hatte ein Schmuckstück in der Form von Om mitgebracht, das sie sich hatte machen lassen. Sie hielt es nun Baba hin, um es durch seine göttliche Berührung segnen zu lassen. Baba schaute es an und bemerkte lachend und scherzhaft: Das Om sehe mehr aus wie ein gekrümmter Affenschwanz. Offensichtlich gefiel ihm die Arbeit des Künstlers nicht. Er fragte die Verehrerin, ob er das Om berichtigen dürfe oder ob sie ein neues Schmuckstück mit seinem eingearbeiteten Porträt vorziehen würde. Sie wählte natürlich den neuen Schmuck. Das Om-Schmuckstück in seiner geschlossenen Faust haltend, blies er darauf, und als er seine Hand öffnete, war zu unserer Überraschung das Om verschwunden, und an seiner Stelle befand sich nun ein vorzüglich gestaltetes goldenes Medaillon mit einem großen farbigen Porträt Babas, umrandet von Diamanten und mit einem Anhänger aus lieblichen Perlen. »Dies ist eine Belohnung für 23 Jahre unablässigen Gebets«, sagte Baba, als er ihr den Schmuck in die Hand legte. »Babas Wunder dienen dem Zweck, anzuregen, zu ermutigen und den Glauben zu festigen. Das größere Wunder Babas ist natürlich die Wandlung unseres Wesens, unseres Charakters, die bei weitem mehr Anregung und Erhebung bewirkt als die Erschaffung von Juwelen.« Sai Baba von Shirdi pflegte zu sagen: »Ich gebe euch, was ihr wollt, damit ihr euch wünscht, was ich euch geben will.« Und das fühlt man. Bei Baba ist es genauso. Jede Bewegung, jedes Wort, jede Handlung hat tiefere Bedeutung und jede Handlung des Avatars ist schlechthin ein Wunder, auch wenn wir sie nur selten erfassen können. Ich sah das Wunder einer Charakteränderung, das höchst mitreißend war. Baba erklärt, dass er den Wandel nicht von außen nach innen bewirkt, sondern dass er die innewohnende Vollkommenheit freilegt, die unerkannt und schlafend in uns liegt. Eine Dame aus England, ohne jede vorherige Erfahrung in spirituellem Streben und ohne frühere Beschäftigung mit östlicher Religion oder Philosophie, kam zu Baba. Sie befand sich auf einer Rundreise durch Südindien und hatte die Absicht, nur 3 Tage zu bleiben und dann ihre Reise fortzusetzen. Aber als sie Baba begegnete und einen Schimmer seiner Herrlichkeit erkannte, sagte sie alle weiteren Buchungen ab und blieb für volle 4 Monate da. Diese Monate waren geprägt von vollständiger Hingabe und dem Ablegen alter Gewohnheiten, Vorlieben wie Abneigungen. Sie hatte nie zuvor in ihrem Leben meditiert und war auch mit dem Gedankengebäude des Yoga oder des Hinduismus nicht vertraut. Und doch waren wir sprachlos, als sie ein Programm für 24 Stunden täglich aufstellte und sich streng daran hielt. Um 4 Uhr morgens stand sie auf und meditierte, ob sie nun in der Nacht gut geschlafen hatte oder nicht. Ihr Tag bestand aus Lesen, Schreiben, Meditieren, Japam-Rezitation und Dienstleistungen, zum Beispiel Kehren des Bodens in Brindavan oder Prashanti Nilayam. Diesem Übungsprogramm folgte sie hartnäckig, obwohl sie durch die Umstellung in Klima und Nahrung während dieser Phase des intensiven Sadhanas von Abszessen und Infektionen geplagt war, die recht lästig und oft sehr schmerzhaft waren. Sie konnte deshalb auch viele Nächte lang kaum schlafen, hielt aber dennoch weiterhin an ihrem Vorhaben fest. Ihre Standhaftigkeit, ihr Ausharren und ihre Liebe zu Gott wurden von Baba belohnt. Allmählich stellte sich bei ihren Meditationssitzungen Ruhe und Fortschritt ein. Ihre Augen zeigten eine neu gewonnene Ausstrahlung. Ihr Gesicht erhielt einen eigentümlichen Charme, den sie vorher nicht besessen hatte. Ihre ruhigen, unaufdringlichen, selbstlosen Handlungen machten sie zu einem egofreien, inwendig leeren Gefäß, etwas, das Baba allen zu werden empfiehlt, zu einer Flöte, auf der Gott nun die Melodie der Vollkommenheit spielen kann. Nach 4 Monaten reiste sie ab und besaß eine völlig veränderte Weltanschauung, ein erwachtes Bewusstsein und den dringenden Wunsch, ihr Sadhana weiterzuentwickeln. Baba hat versichert, dass höchst erfreuliche Ergebnisse in nur 3 Monaten zu erzielen sind, wenn jemand sein ganzes Wesen Gott verschreibt und seine Meditation nach den Anweisungen durchführt. Das Resultat hängt natürlich von einem festen Glauben und einem ohne Unterlass durchgeführten Sadhana ab. Noch bevor sie abreiste, durften wir ein weiteres Wunder Babas miterleben. Da sie in England bald heiraten wollte, hatte Baba ihr ein Mangala Sutra versprochen, einen Hochzeitsschmuck für die Heiratszeremonie. Als wir eines Tages in einer Gruppe vor ihm saßen, nahm er ein Blatt des Betelnussgewächses aus der Dose neben sich und begann, mit dem winzigen Silberlöffel, mit dem man sonst Zutaten darauf legt, ein dekoratives Muster einzuritzen. Ab und zu hielt er es hoch, damit wir alle es sehen konnten, und wir bewunderten die Zeichnung, die er vor unseren Augen entstehen ließ. Uns kam es nicht in den Sinn, dass er das Mangala Sutra für unsere Freundin entwarf. Dann, als die Zeichnung fertig war, hielt er das Blatt plötzlich hoch und blies 3-mal darauf. Das Blatt verschwand und an seiner Stelle war da der schönste Brautschmuck, den man je gesehen hat. Er bestand aus Gold und seine symbolische Bedeutung für die Beschenkte war nach Babas Erklärung die, dass sie beständig an ihr Sadhana erinnert wird. Auf jeder Seite befanden sich 3 Rubine, die 3 Gunas darstellend, die bei Mann und Frau harmonieren müssen. Ganz oben 2 Rubine, Seite an Seite, als Symbol für Mann und Frau. Am Hauptteil des Schmuckes hing ein Anhänger aus vollkommenen Perlen mit einem Lotus aus Edelstein im Zentrum als Erinnerung an Prashanti Nilayam, wo sich das Lotus rund vor der Halle befindet. Es war wirklich eine wunderbare Belohnung für die Tage und Nächte des intensiven Sadhana, von dem sie in diesen 4 Monaten nicht einen Moment abgewichen war. Baba ist unergründlich, undurchschaubar. Man kann mit dem menschlichen Verstand nicht erfassen, was er ist. Man kann nur vertrauen, glauben und gehorchen. Als ich vor ihm stand, versunken in das Wunder, sagte er: Jeder sieht die Welt durch eine Brille, und für jeden ist sie das, was er durch diese sieht. Es gibt Kummerbrillen, Hassbrillen, Neidbrillen, Eifersuchtsbrillen, Habgierbrillen. Ich trage nur die Liebesbrille. Ich kann nicht hassen, selbst wenn ich wollte. Hass und Zorn gehören nicht zu mir. Ebenso wenig wie Krankheit. Ich mag fauchen, um zu warnen und zu korrigieren, aber ich hasse dabei niemals. Ich bin Segen, nur Segen. Ich bin Weisheit, Glückseligkeit, Friede. Das ist mein Wesen. Baba baut den Menschen wieder auf, indem er ihm den inneren Sei enthüllt. Ob es sich nun um einen Gefangenen hinter hohen Gefängnismauern handelt oder hinter hohen Mauern aus Wünschen, die das Ego errichtet, er ist der Befreier, der aufmerksame Meister, der dich annimmt, wie du bist und dich in die grenzenlose Weite der Freiheit führt. Hilda Charlton, die Jahrzehnte in Ceylon unter buddhistischen Gläubigen verbrachte und tantrische Übungen bei Hindu-Gurus in Delhi durchführte, hatte das Glück, in Bombay von Shirdi zu hören. Bei ihrem Aufenthalt in Shirdi erfuhr sie dann von der gegenwärtigen Form Sai Babas und kam vor 3 Jahren nach Prashanthi Nilayam. Hier fand sie die Erfüllung all ihres Strebens, einen Ort, wo ihrem spirituellen Streben, Sadhana, der Erfolg sicher ist. Der erste Band dieses Buches enthält ein Kapitel »Derselbe Baba«, das viele Beweise der Identität von Sai Baba in Shirdi und in Puttaparthi enthält und den bruchlosen Übergang zwischen beiden zum Ausdruck bringt. Als ich kürzlich mein Tagebuch des Jahres 1958 durchblätterte, fand ich unter dem 29. November folgenden Eintrag. Als ich um 7.15 Uhr früh zu Baba ging, nannte er mich Nannayabhatta. Ich hatte damals keine Ahnung, dass mit diesem Namen viel Historie verbunden war. Es war 2 Jahre vor der Veröffentlichung seiner Lebensgeschichte Satyam Shivam Sundaram, ein Buch, das er schrieb, während ich die Feder hielt, seine Satcharita. Er hatte mich bereits 1948 mit dieser Aufgabe gesegnet und betraut. Ich wartete nun auf sein Zeichen zum Beginn, selbst noch nach 10 Jahren, denn er hatte gesagt, »Wenn du heute ein Buch über mich herausbringst, werden die Leute dir nicht glauben. Sie werden es als Märchenerzählung abtun. Warte damit, bis die Welt bereit dafür ist.« Jener Name, den er mir anhängte, ist in Andhra berühmt, wie ich später erfuhr. Es ist der Name von Adi Kavi, dem ersten Dichter, einer der drei, die gemeinsam das unsterbliche Andhra Mahabharatam verfassten. Nannayabhatta soll auch eine andere großartige Dichtung über Rama geschrieben haben, Raghava Byudayam. Er lebte im 11. Jahrhundert nach Christi in Rajamahendravaram am Ufer des Godavari-Flusses und war ein Schützling des Chalukya-Kaisers Rajaraja, indem er mich, den literarisch Unbedarften, mit einem Augenzwinkern als Nannayabhatta bezeichnete, der mit hervorragender Dichtkunst Rama und Krishna verherrlicht hat, enthüllte Baba zugleich seine wahre Identität. Der Spitzname war ein Pfeil gegen meine Selbstgefälligkeit, diese Trübung in einer im Übrigen kaum wahrnehmbaren Kräuselung auf dem alterslosen, grenzenlosen Ozean, der er ist. Dass ich doch auch zu beständiger Egolosigkeit finden möge, das ist mein tägliches Gebet. M.S. Dixit war ein Neffe des Kaka Saheb, der zur engsten Umgebung von Sai Baba in Shirdi gehörte. M.S. Dixit hatte viel Gelegenheit, von Baba in der Moschee Segnungen zu empfangen. Einmal nahm Baba Udi, drückte es ihm mit einem leichten Schlag seiner Hand auf die Stirn und bemerkte, »Geh zum Vada, sitz nicht hier herum!« Dixit war damals ein Jugendlicher und erklärte seinem Onkel, »Ich gehe nicht mehr zu Baba, er hat mich auf die Stirn geschlagen.« Doch Kaka Saheb erwiderte, »Dummkopf, der Schlag bedeutet, dass dein schlimmstes Kopfweh nicht mehr wiederkommt.« Dixit ist jetzt 70, und der Kopfschmerz hat seit diesem Schlag bisher nicht gewagt, ihn ein weiteres Mal zu belästigen. Er schreibt über einen anderen Vorfall. Vor einigen Jahren befand sich Dixit in Mangalore und las das Guru Charitra auf herkömmliche Weise. Beim Lesen entschloss er sich, das Buch in 7 Tagen zu lesen. Man nennt dies ein Saptaha. Am 7. Tag hatte er einen Traum. Ich trat durch einen Torbogen und fand mich vor einem wunderbaren Gebäude am Ende einer breiten Straße, die von frischgrünen Bäumen gesäumt war. Als ich weiterschritt, fühlte ich, dass mir jemand folgte, der mit sanfter, lieblicher Stimme rief, »Dixit, Dixit!« Als ich mich umwandte, um zu sehen, wer es sei, sah ich eine bezaubernde Gestalt in einem Seidengewand und mit einem dicken Haarschopf, der bemerkenswert gekraust war. Wenige Tage später ging ich zu einem befreundeten Arzt, und ich sah bei ihm ein Bild eben dieser Person. »Wer ist das? Gibt es ihn überhaupt?« fragte ich. Die Antwort überwältigte mich. »Es ist Bhagavan Sri Satya Sai Baba.« »Sai Baba? Satya Sai Baba?« überlegte ich. Der Arzt fuhr fort. »Ein paar Freunde von mir werden ihn bald aufsuchen. Du kannst mitgehen, wenn du willst.« Dikshit war überglücklich. Er schloss sich der Gruppe an und kam nach Prashanti Nilayam. Er ging durch den Torbogen, er schritt die breite Straße entlang mit den tiefgrünen Bäumen an beiden Seiten. Er sah die bezaubernde Gestalt. Er hörte die Silberstimme, als er zu einem persönlichen Gespräch in das Privatzimmer gerufen wurde. Lassen wir Dikshit berichten, was geschah. Baba rief mich herein. Er sah bei mir eine kleine Fotografie meines Onkels. »Ich kenne ihn. Es ist Dikshit, der Bruder deines Vaters, der ältere Bruder. Ich habe ihm gesagt, dass ich 8 Jahre später wiederkommen würde. Hast du irgendeinen Zweifel?« fragte er. Diese Frage war äußerst wichtig, denn bis dahin war ich von Zweifeln geplagt. Dikshit ist jetzt unerschütterlich überzeugt, dass dieser Baba derselbe ist, dem er in Shirdi diente, denn er hatte so manches Erlebnis, das ihn in seinem Glauben bestärkte. Baba gewährt auch vielen anderen Glücklichen solche Erlebnisse, sogar den vielen, die noch über keinen der Babas etwas gehört hatten. Vielleicht ist es sein Plan, sie zu sich zu ziehen, damit sie die freudevolle Botschaft der Sai-Ära verbreiten. Wie sonst können wir das folgende bemerkenswerte Erlebnis der Srimati Sudha Mazumdar aus Kalkutta erklären? Sie ist seit vielen Jahren im sozialen Dienst tätig und hat viel zur Verbesserung des Loses der Frauen in indischen Gefängnissen beigetragen. Sie war lange Zeit Vizepräsidentin der All India Women's Conference, Frauentagung für Gesamtindien. Ihre Übersetzung der Ramayana ins Englische hat im Herzen Tausender in der ganzen Welt Verehrung aufflammen lassen. Hier ist nun ihr eigener Bericht darüber, wie Satya Sai Baba sich völlig ohne jede Vorankündigung in ihrem Herzen niederließ und sie zum Glauben führte an ihn als denselben Sai, der auch in Shirdi war. An diesem Morgen, im Oktober 1964, fiel leichter Nieselregen. Ich befand mich in Darjeeling, hoch oben in Jalapahar, auf einer Bank unter einem Schutzdach am Rand der Straße, von wo man in die tiefen Täler blicken konnte. Gegenüber lagen die verschneiten Bergrücken des Kanchenjunga, wolkenverhangen. Die Schönheit der Himalayas aber konnte meine Stimmung nicht heben, zu sehr war ich von meinem Kummer bedrückt. Ich schaute auf die herrliche Natur und sah doch nichts. Da bemerkte ich eine weißgekleidete Gestalt, die zu mir heraufstieg. Ein alter Mann mit einem abgewetzten Regenschirm unter dem Arm kam zum Unterstand und stand heftig atmend vor mir. Er trug eine kleine weiße Kappe. An seinem langen weißen Gewand sah ich, dass es ein Fakir sein musste. Er zögerte, offenbar unsicher, ob ich bereit wäre, die Bank mit ihm zu teilen. Ich hieß ihn sogleich willkommen und er lächelte und setzte sich neben mich, wobei er seinen Schirm sorgfältig gegen die Bank lehnte. Der Schirm war mit weißem Stoff bespannt, der sich an einigen Stellen vom Gestell gelöst hatte. Ich wunderte mich, wie er noch seinen Zweck erfüllen konnte. Er saß schweigend da, ich ebenso. Wir schauten beide auf die schneebedeckten Gipfel vor uns, denn die Wolken hatten sich verzogen und die strahlende Schönheit war nun sichtbar geworden. Als er wieder zu Atem gekommen war, fragte ich ihn, wo er gerade herkomme. »Oh, von sehr weit«, er lächelte und deutete mit ausgestrecktem Arm in die Ferne. »Aus Nepal«, fügte er hinzu. »Aber wo wohnen Sie hier?« »Ach, irgendwo, wenn die Sonne untergeht.« »Und Mahlzeiten?« »Die Leute sind nett. Ich bekomme immer irgendetwas zu essen und ein Nachtlager, wenn es Abend wird.« Dann lachte er. »Ich bekam ein gutes Essen, als man die Armen nach dem Tode Nerus speiste.« Er hatte seine langen Beine gekreuzt, kramte in dem Baumwollsack, den er über der Schulter trug, und brachte einen Fetzen Stoff hervor, dem er eine Prise Tabak entnahm. Er nahm aber nichts davon, sondern hatte seinen Blick auf die fernen Berge gerichtet, während er wohlklingende Worte in Hindi vor sich hinsang. »Was ist das?« fragte ich. Er blickte mich an und sagte, »Dies wäre von Kabir.« »Er war ein Kabir, Panti.« »Ja«, fuhr er fort, »mein Vater und meine Mutter starben beide, als ich noch sehr jung war. Ich hatte sonst keine Verwandten. Die Nachbarn meinten, ich müsste heiraten, damit mir jemand mein Essen bereitete. Ich aber dachte, da er es so bestimmt hatte, dass ich keine Anverwandten mehr haben sollte, wollte er offenbar, dass ich mich von der Welt lösen sollte. So verließ ich eines Abends meine Heimat und wurde zum Wanderer. Als ich 16 war, wurde ich ein Fakir von der Richtung des Kabir.« An dieser Stelle summte er einen anderen Vers mit einer eingängigen Melodie. Ich nahm Notizbuch und Stift zur Hand und bat ihn, mir den Text zu geben. Aus freundlichen Augen schaute er mich an und nickte. Einen nach dem anderen schrieb ich die klaren Verse auf. Er berichtigte die Fehler und erklärte die Bedeutung. Hier sind sie, übersetzt von mir, so gut ich konnte. Der Mensch wählt sorgsam Steine aus und baut damit für sich ein Haus. Dann sagt er, dieses Haus ist mein. Doch ist es weder mein noch dein. Ein Vogelnest nur ist es, wie man hört. Nächstes Gedicht. Dein Land vergeht, dein Gut vergeht, dein schönes Kleid vergeht. Die schöne Maid, den Zopf im Haar, auch sie muss gehen, und die Blinden auch. Deine Heimstatt, bald wird sie vergehen, und Wildnis wird es sein. Nächstes Gedicht. Mit wie viel Hoffnung ward der Knabe aufgezogen? Wie liebevoll mit bester Milch genährt. Und er? Die Mutter tadle nicht und nicht den Vater, denn es war alles so für dich bestimmt. Der Fakir brachte mir mit viel Geduld die Bedeutung bei. Wohnstätten sind nur Nester für die Seele, die im Körper eingesperrt ist. Das Nest wird verlassen, wenn die zugemessene Zeitspanne abgelaufen ist. Alles, was man in dieser Welt findet, muss man zurücklassen, wenn der Tod kommt. Der Körper kehrt zu den Elementen zurück, aus denen er aufgebaut ist. Mitgefühl sprach aus seinen Augen, als er den letzten Vers erklärte. Wenn du nicht Liebe oder Dankbarkeit erntest für all die Mühe und Plage, die du auf dich genommen hast, denk daran, das kommt von deinem eigenen Karma. Gib niemand anderem die Schuld. Sehr wahr, murmelte ich mit feuchten Augen. Aber wie kann man Fortschritte machen? Ich entsinne mich der guten Ratschläge, die er gab, Auch, dass ich um 4 Uhr früh aufwachen sollte, um diese Verse zu rezitieren und über sie zu meditieren. Er war so überaus freundlich und verständnisvoll. Ich verneigte mich tief vor ihm, die Hände zum Gruß gehalten, und legte eine Rupie neben ihn auf die Bank. Er gab mir seinen Segen mit vielen Worten, an die ich mich nicht mehr im Einzelnen erinnere, nahm seinen Schirm und ließ mich in einer friedvollen Stimmung zurück. Wer war dieser Fakir? Mein Sohn sagte mir, ich gehe täglich von dieser Seite in Jalapahar zum Büro, ich habe noch nie einen Fakir gesehen. Deine Art, mit Fremden Bekanntschaft zu machen, wird dich eines Tages noch in Schwierigkeiten bringen. Sei vorsichtig. In der Illustrated Weekly, Wochenillustrierte, vom November 1965 erschienen Bilder von Satya Sai Baba und ein Artikel über ihn. Die Frisur stieß mich völlig ab. Ich habe nicht einmal den Artikel gelesen. Im März 1966 kam eine anonyme Postkarte, abgestempelt in Bombay, einer dieser Kettenbriefe, in dem von mir verlangt wurde, an 20 Personen den Text zu schicken, der auf der Karte stand, und dafür würde ich in 10 Tagen glücklicher Gewinner sein. Ich stand damals unter großer innerer Spannung. So fand ich mich bald dabei, 20 Postkarten zu kaufen, heimlich den Text zu tippen und die Post abzuschicken. Wenn die Familie das wüsste, würde sie mich sehr damit necken. Denn hatte ich mich nicht geweigert, irgendetwas über Sai Baba zu erfahren, wegen seiner Frisur? Spät im November 1966 kamen 2 Freundinnen zu mir, um über ein Seminar zu sprechen, das im nächsten Monat in Bangalore abgehalten werden sollte. »Du hast Glück, dass du dorthin gehen kannst. Wenn irgend möglich, versuche Baba zu sehen.« »Ach«, sagte ich geistesabwesend, »warum?« »Wer ist das?« Da erzählte sie uns von den Wunderkräften Babas und dass in der Wohnung einer Frau Rao Wunder geschehen. Die Einzelheiten klangen so unglaubhaft, dass ich gelächelt haben muss. »Du glaubst mir nicht«, fragte sie in beleidigtem Ton. Ich beeilte mich, ihr zu versichern, dass es gewiss wahr sein müsste, da es ja von ihr käme. Sie schüttelte den Kopf. »Nein, du musst es selbst sehen. Ich kann dich dorthin bringen. Es ist nicht weit.« So ließen wir unsere Papiere und Notizen liegen, nahmen ein Taxi und kamen zur bescheidenen Wohnung der Frau Rao. Bei der Begrüßung sagte sie lachend, »Schaut, was Baba macht«, und führte uns dahin, wo neben anderen heiligen Bildern das kleine gerahmte Bild von Baba hing, mit einem segensvollen Ausdruck. Über seiner Stirn war ein feiner grauer Staub sichtbar. Dies war Vibhuti, wie sie uns sagte, und wir bekamen ein bisschen davon in Papier gefaltet. Frau Rao hatte Baba nie gesehen, außer in einem Traum. Sie beschaffte sich diese Fotografie von ihm, und wenig später begann sich diese duftende Asche zu bilden und wird für Devotees aufgehoben. »Aber das ist noch gar nichts. Ihr solltet sehen, was in der Wohnung meiner Hilfe geschieht.« Sie erzählte uns, wie diese Aufwartefrau eine Verehrerin von Baba wurde, 3 Bilder von Baba erwarb und sie gerahmt an ihrer Andachtsstätte aufstellte. Sie beendet ihre Gebete um 4 Uhr früh, bevor sie ihre tägliche Arbeit in mehreren Haushalten beginnt, wo sie wäscht und schrubbt und kehrt, um sich ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Auf den Bildern bei ihr entsteht, als Zeichen von Babas Gnade, Vibhuti auf dem einen, Kumkum auf dem zweiten und Haldi-Pulver auf dem dritten. Das Glück ist jetzt mit ihr. Sie hat diese Arbeit aufgegeben, weil sie woanders besseren Lohn angeboten bekam. »Ist ihre Wohnung weit entfernt?«, fragte ich. »Können wir nicht jetzt gleich dorthin gehen?« Frau Rao erwiderte, »es sei zwar nicht weit, aber mitten in einem Viertel gelegen, wo es nicht einmal Straßenbeleuchtung gäbe, und der heftige Regen hätte den Weg dahin sicher sehr schlammig gemacht. Wir versicherten, das würde uns überhaupt nicht stören, wenn sie uns nur hinführen würde. Wir gingen mit ihr in der Dunkelheit durch enge Gassen, die hier und da von flackernden Öllampen aus den angrenzenden Behausungen etwas erhellt wurden, bis wir unser Ziel erreichten. Der Name der Putzfrau war Madhuri. Sie war nicht zu Hause, wohl aber ihr Ehemann, ein Lastwagenfahrer, mit den 4 Kindern. Die Hälfte des kleinen Raumes nahm ein Gestell aus gespaltenem Bambus ein, das auf dem Lehmboden verankert war und auf dem sie alle gemeinsam schliefen. Ihre wenige Habe hatten sie darunter verstaut. Die andere Hälfte des Raumes war für ihre Andachtsstätte freigehalten. Der Platz war blitzsauber, die wenigen Messinggefäße glänzten im Lampenlicht. Die Wand in diesem Teil des Raumes war mit Farbdrucken von Heiligenbildern bedeckt, einschließlich einem von Shirdi Baba, und unten über einer Ablage aus Eisenblech, die mit sauberem Stoff abgedeckt war, befanden sich die 3 Bilder von Satya Sai Baba. Und richtig, man sah Vibhuti, Kumkum und Haldipulver in dicker Schicht über Babas Stirn. Ein Licht brannte auf einer Messinglampe und ein wundervoller Duft erfüllte die bescheidene Behausung. Der Ort hatte seine eigene Ausstrahlung, und überwältigt murmelte ich ein Gebet und hinterließ eine kleine Spende. 2 Tage darauf hatte die Frau es fertiggebracht, mich ausfindig zu machen, und schickte mir einen großen Korb mit Prasad, hauptsächlich selbstbereitete Süßigkeiten, und Babas Vibhuti. Ich war tief gerührt und schwor mir, dass ich diesen Sai Baba sehen müsste. Wie meine Bemühungen schließlich zum Erfolg führten, nachdem ich schon alle Hoffnungen aufgegeben hatte, ist eine Geschichte für sich. Hier will ich nur insoweit davon berichten, als es mit meinem Fakir zu tun hat. Usha und ich hatten das Auto am Straßenrand stehen lassen und gingen nun den Fußweg dorthin, wo Sai Baba seinen Verehrern Darshan gewährte, an seinem letzten Tag in Madras im Januar 1967. Versunken in Gedanken über das, was ich von dieser außergewöhnlichen Person gesehen und gehört hatte, hörte ich Usha sagen: »Schau, Tante, ist das nicht ein hübsches Haus?« »Ja, wirklich hübsch«, stimmte ich zu. Dann kam mir eine plötzliche Erinnerung an jenen ersten Vers von Kabir, und ich sang ihn leise vor mich hin. »Was ist denn das?« fragte Usha. »Ach, nur ein Bhajan, den mir ein Fakir in Darjeeling gab.« »Es ist von Kabir.« »Er war ein Kabir-Panti.« Usha blieb stehen und schaute mich voller Verwunderung an. »Fakir? Kabir-Panti? Tante?« Sie schnappte nach Luft. »Das muss Shirdi Sai Baba gewesen sein.« »Was erzählst du da bloß, Usha?« In großer Erregung ergriff Usha meine Hand und bekräftigte: »Ja, ja, das muss Shirdi Sai Baba sein. Ich habe gerade das Buch von Arthur Osborne gelesen, Unglaublicher Sai Baba, und darin gibt es Ereignisse, bei denen er Leuten erscheint, und er war ein Kabir Panti.« Ich konnte über ihre abwegigen Vermutungen nur lächeln. »Tante«, beharrte Usha, als wir weitergingen, »frage doch Sai Baba, wenn du ihm heute Morgen begegnest, denn er ist die Reinkarnation von Shirdi Baba.« »Ich könnte ihn nie so etwas Absurdes fragen«, erwiderte ich, aber sie ließ nicht locker. Ihre Abschiedsworte waren: »Du brauchst keine Angst zu haben, er ist nie böse, wenn man ihn fragt.« Wie ich mich erinnere, war ich höchst verwundert über den seltsamen Ablauf der Ereignisse, die mich schließlich bis vor die verschlossene Tür im Obergeschoss brachten. In meiner Hand hielt ich ein Stückchen Papier, auf dem ich um ein Interview bat, wenn er mich nicht für zu unwürdig hielte. Es war für die Person bestimmt, die mir die Tür öffnen würde. Ich hatte nicht geklopft. Die Tür öffnete sich und, wahrhaftig, es war Baba. Lächelnd sagte er leichthin zu mir: »Komm, mache Namaskar«, Begrüßung. Er erfüllte mir damit einen Herzenswunsch. Ich beugte mich tief, um die wunderschönen Füße der rotgekleideten Gestalt zu berühren, aus deren Augen Segnung sprach. Ich hatte vorgehabt, ihn bezüglich meiner eigenen Schwierigkeiten zu fragen, aber er war es, der mir sagte, was meine Kümmernisse waren, und mir versicherte, alles würde gut werden. Dann, mich an die Worte meiner Nichte erinnernd, stammelte ich: »Baba, Usha wollte, dass ich nach dem Fakir fragen sollte, den ich in Darjeeling getroffen habe. Er unterbrach mich und sagte: »Das war ich in einer anderen Gestalt. Ich gab dir 3 Lehren.« Er hob 3 Finger. Ich erinnere mich nur daran, dass ich zu seinen Füßen schluchzte. Und alles, was über meine Lippen kam, war: »Baba, wirst du immer bei mir sein?« Ich fühlte seine Hand auf meinem Kopf, und wie im Traum hörte ich: »Immer, immer.« Mein Gesicht war feucht von Tränen, mein Herz war erfüllt, in meinem Geist war endlich Frieden. Dann materialisierte er Vibhuti, wie um mich zu trösten, und ein kleines Foto mit seinem Abhayahasta, die rechte Handfläche zur Segnung, erhoben, das auch seine Anschrift trug wie eine Visitenkarte. »Steck das in deine Börse«, sagte er und gab mir eine Handvoll Vibhuti-Päckchen aus einem Messinggefäß. »Komm nach Puttaparthi während Shivaratri. Alles Nötige ist dort vorhanden.« Er sagte mir auch, er werde nach Kalkutta kommen. Er allein weiß, wann ich gesegnet genug bin, in Puttaparthi zu sein und mit einem weiteren Darshan beschenkt zu werden. Juni 1967. Ich befand mich anlässlich einer Zusammenkunft in Bombay, aber mein Sinn war erfüllt von einem lange gehegten Wunsch. »Ich möchte gerne nach Shirdi fahren«, erzählte ich Freunden. »Bitte erkundigt euch und helft mir, diesen Besuch zu machen«, drängte ich meinen Gastgeber. Er kam eines Tages mit einem breiten Lächeln vom Büro zurück. »Nun, Tante, als ich von deinem Wunsch sprach, sagten sie mir, da du dorthin willst, wird Shirdi Baba sicher deinen Wunsch erfüllen.« »Das ist alles schön gesagt«, erwiderte ich, »aber wie? Mit wem? Und wo bleibe ich in Shirdi?« Meine Gesundheit war nicht die beste, und je mehr ich darüber nachdachte, desto mehr fühlte ich mich entmutigt bei der Aussicht, einen fremden Ort ganz allein zu besuchen. Aber die Vorhersage erwies sich als richtig. Auf ungewöhnliche Art und Weise wurde ich aus dem Zug geholt, indem ich in die falsche Richtung fuhr, und zwar durch eine liebenswürdige Dame aus Maharashtra, die im selben Abteil reiste. Mit 2 weiteren Weggenossen, die im letzten Augenblick auftauchten, auch Verehrer von Baba, gewährte sie mir Unterkunft in ihrer Wohnung in Nasik und traf alle Vorbereitungen für unseren Besuch in Shirdi. »Das Arati beginnt. Kommt sofort!« Die Busfahrt war lang und staubig gewesen. So eilten wir nach einem kurzen Händewaschen zum Samadhi-Stan, wo die sterblichen Überreste von Shirdi Baba zur Ruhe gebettet worden waren, bedeckte ein silbern schimmerndes Tuch den geräumigen Platz. Dort gab es bunten Blumenschmuck in großer Fülle, Lichter brannten, in der Luft lag der schwere Duft von Räucherwerk, Glocken erklangen, die Menge wogte, ich drängte mich nach vorn, um besser zu sehen. Mein Herz blieb fast stehen, als mein Blick auf das lebensgroße weiße Marmorbild fiel. Diese Figur von Shirdi Baba nahe beim Samadhi-Stan, deren rechtes Bein über dem linken Knie lag, war dem Fakir seltsam ähnlich, dem ich in Darjeeling begegnet war. Das gleiche Gesicht, die gleiche Haltung, nur war anstelle der kleinen Kappe hier ein Schal um seinen Kopf geschlungen. Die gleichen freundlichen, unergründlichen Augen blickten mich durchdringend an. Ich hielt den Atem an. Zeit verging. Mein Geist erkannte allmählich die Tatsache als nicht abstreitbar an und hörte damit auf, über das Warum und Wozu nachzugrübeln. Indem ich mich endlich ergab, fühlte ich meine Tränen herabrinnen, die Spannung löste sich. Mit zitternden Lippen murmelte ich: »Baba, Baba«, und wortlos betete ich um seine Gnade. Meine Hände hielten das Tablett mit Früchten und Blumen, das ich erhalten hatte, um hier zusammen mit den anderen das vorgeschriebene Opferritual zu begehen. Meine Tränen flossen immer noch, und mir war ein Gefühl des Friedens vergönnt. Der Friede, welcher höher ist als alle Vernunft, erfüllte mein Herz. Satya Sai Baba hat also spontan und unvermittelt Sudha Mazumdar in Darjeeling als sein Werkzeug erwählt und sie in die Sai-Familie einbezogen, hat ihr Darshan und Upadesh in seiner früheren Gestalt gewährt. Fakir Satya Sai Baba, Sai Baba. Sudha Mazumdar kann sich in der Tat über alle Maßen glücklich schätzen. Ihre Erfahrung sollte denen, die nichts wahrhaben wollen, die Augen öffnen. In Prashanti Nilayam wohnt eine alte Dame, deren Erlebnis Baba sehr klar als Avatar offenbart. Ihr Vater nahm sie mit nach Shirdi, als sie 3 Jahre alt war, und später nochmals im Alter von 7. Sie wurde in diesem Alter verheiratet. Verzweifelt vor Kummer über den Tod der 4 Kinder, die sie geboren hatte, umklammerte sie die Füße Sai Babas in Shirdi 1917 und bat um spirituelle Weihe oder Upadesh und um die Erlaubnis, bei ihm zu bleiben. Baba sagte zu ihr, »Jetzt nicht. Ich werde in Andhra wiederkommen. Dann wirst du mir wiedergegeben und bei mir bleiben.« Sie wandte sich der Verbreitung von Bhakti zu, indem sie in musikalischen Darbietungen die Lebensgeschichten von Weisen und Heiligen darstellte, gründete eine Zufluchtsstätte für verwaiste Mädchen und hörte auf ihren Streifzügen, auf denen sie Spenden für ihre sozialen Einrichtungen sammelte, dass ein Sohn der Raju-Familie sich selbst als Sai Baba proklamiert hatte. Sie eilte nach Uravakonda, schloss sich der Menge an, die an jenem Donnerstag zum Haus des Seshamaraju zog, und setzte sich nahe zu ihm auf die rechte Seite. Sie erzählt, dass Baba sie mit leiser Stimme in Hindi ansprach. »Nun bist du also gekommen, mein Kind.« Er fragte sie nach einem Restbetrag von 16 Rupis, die sie ihm schuldete. Das brachte sie aus der Fassung. Sie fragte ihn, wie es zu der Schuld käme. »Von dem Geld?« erwiderte er, dass du gesammelt hattest, um es für die Dajara-Feierlichkeiten nach Shirdi zu schicken, hast du an Balaram 40 Rupis geliehen. Er hat aber nur 24 Rupis zurückgegeben. Und er fügte flüsternd hinzu, ich sage dir das nur, um dich davon zu überzeugen, dass ich Shirdi Sai Baba bin. Du hast meine Füße nicht berührt. Du hast dich sofort hingesetzt, als du hereinkamst. Die Dame löste ihre Institution auf, um in der Folgezeit öfters Puttaparthi zu besuchen. Sie lebt jetzt in Prashanti Nilayam, voller Glück darüber, dass sich Babas Versprechen in Shirdi erfüllt hat. Unglaublich, nicht wahr? Nun, Arthur Osborne konnte kein treffenderes Adjektiv finden, um die Herrlichkeit Babas zusammenfassend zu beschreiben. Dass das Wunder unglaublich ist, gilt auch heute noch.
Together we
Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hörten in der 4. Folge Auszüge aus dem 2. Band Satyam Shivam Sundaram. Im nächsten Monat setzen wir diese Sendereihe fort. Es verabschiedet sich das Team von Radio Sai Global Harmony Deutschland. Moderation Inge Sadai. Om Sai Ram. Mögen alle Wesen in allen Welten glücklich sein.